Also wir sind ja in der Predigtreihe von Epheser, also Epheserbrief, und heute ist der Abschluss von der Predigtreihe. Aber ich denke, gerade wenn man so an Epheser denkt, Epheserbrief, ist es wahrscheinlich der bekannteste Abschnitt, den man so schon mal gehört hat oder kennt, und zwar, oder jeder hat schon mal den Begriff gehört, die Waffenrüstung Gottes. Stimmt's? Das ist einer der bekanntesten Abschnitte, würde ich sagen, so im Epheserbrief. Und das ist so, also Paulus beendet dann langsam den Brief, und es sind so bestimmte Dinge, die ihm noch auf dem Herzen liegen, und die möchte er unbedingt nochmal der Gemeinde mitteilen. Und das ist quasi so, wie bei Jesus vielleicht das letzte Gebet, kennt ihr Johannes 17, ne? Dieses hohepriesterliche Gebet, das war das Gebet, was er so kurz vor seinem Tod gesprochen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht so ähnlich ist. Das lag Paulus nochmal auf dem Herzen, das war ihm so wichtig, das mitzuteilen, das schreibt er da nochmal so rein, und damit schließt er den Brief ab. Wir steigen einfach direkt ein. Epheser 6, 10. Super, danke, das klappt gut. Noch ein Wort zum Schluss, schreibt Paulus. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Und das finde ich so entspannend, dass Paulus das schreibt. Er sagt, hey, seht nicht zu, dass ihr da irgendwie durchkommt und betet mehr und lest noch mehr die Bibel und sieht zu, sondern werdet stark durch die Kraft Gottes, durch seine Stärke. Haltet euch fest an ihm, nicht unsere Stärke, sondern durch seine Stärke, durch die Beziehung mit ihm, durch das Festhalten an ihm. Durch die Verbindung mit ihm, und dann kann es weitergehen. Ich möchte euch daran erinnern, wie Paulus ganz am Anfang gebetet hat, am Anfang dieses Briefes. Ich glaube, Waldemar, das war deine Predigt. Falls du sie verpasst hast, hör sie nochmal an. Und da steht, oder Gabriela, also irgendwie so am Anfang, da sagt Paulus, ich bete, Epheser 1, 19. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Das ist eine Kraft, die sogar Tote lebendig macht. Das ist nicht ein bisschen Muskeln. Nicht, ich habe 1 Zentimeter zugenommen. Das ist eine Kraft, die gibt es sonst nirgends. Eine Kraft, die Tote lebendig macht. Und diese Kraft lebt in uns durch ihn. Nicht wir selber haben uns das erarbeitet, durch ihn. Und unser Teil ist einfach nur, in ihm zu bleiben, uns an ihm festzuhalten, und dann ist es möglich. Wir können uns wie die besten Heroes fühlen. Also kennt ihr diese Zeiten als Christ? Manchmal fühlt man sich richtig stark. Gerade wenn so alles gut läuft und du merkst, deine Gebete werden erhört und du bist so auf der Höhe. Du spürst Gottes Gegenwart täglich. Du weißt, er ist da. Er berührt dein Herz und alles im Leben läuft prima. Dann fühlt man sich richtig stark. Und dann gibt es Zeiten, die sind eben nicht so. Die sind völlig daneben. Du hast das Gefühl, Gott ist ganz weit weg. Du erlebst eine Schwäche im Körper. In der Familie ist drunter und drüber, was auch immer. Der Job läuft nicht. Und dann ist man, wenn du anfängst, dann aus der eigenen Kraft zu rumoren, dann kann ich dir sagen, es ist echt verkehrt. Weil dann wirst du müde. Wenn wir anfangen, aus eigener Kraft zu schuften und zu machen, man wird einfach müde und angreifbar. Wenn ich müde bin, dann kann der Feind mich viel schneller angreifen, als wenn ich aus ihm heraus lebe, aus ihm heraus ziehe. Gestern hatte ich ein cooles Gespräch mit einem jungen Mann. Die haben jetzt also einen Standort in Vechta eröffnet von der Gemeinde. Und er sagt, Ira, das ist wirklich krass. Am Anfang, die ersten Wochen, da war ich so voll Power und wir wollten mehr und mehr und das lief alles gut und die Leute kommen und dann noch ein Hauskreis und da noch was und da noch was. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, das geht gar nicht mehr. Mit Job, mit Familie, mit jetzt Gemeinde und all das, was da dran hängt. Ich war am Ende meiner Kräfte. Das ist völlig normal. würde ich sagen. Und da kann man einfach sagen, hey, erstens bist du da nicht alleine und zweitens musst du da nicht alleine durch. Du hast jemanden, dessen Kraft du immer wieder nehmen kannst. Und guck, dass du zur Ruhe kommst. Guck, dass du dich immer wieder zum Vater bewegst. Das mache ich ganz oft im Alltag. Ich setze mich in meinen Sessel und ich sage, Papa, ich bin jetzt bei dir. Und ich möchte mich einfach nur ausruhen. Ich möchte dir nichts erzählen, weil ich weiß nicht, was ich dir sagen kann, aber ich möchte einfach nur hier sein bei dir und mehr nicht. Einfach nur kurz ausruhen und kurz auftanken. Und diese Kraft, seine Kraft, ist die Voraussetzung für all das, was dann an Versen danach kommt. Und ich musste da an David denken. Der König David, also er war da noch nicht König, also der David noch nicht König, der hatte auch heftige Zeiten und er kam von einem Kampf wieder und von seiner Truppe waren all die Frauen und Kinder gefangen genommen worden und er war echt verzweifelt. Ich meine, überleg mal, du kämpfst für das Land, das Gott dir gibt und dann kommst du nach Hause und alle, die du liebst, alle, denen du vertraust, alle, auf die du dich gefreut hast, sind weg. Und zwar nicht einfach weg, sondern vom Feind geraubt. Und er war wirklich am Ende. Und seine Männer waren stinksauer auf ihn. Die haben gesagt, David, wir haben für dich gekämpft, wir sind mit dir mitgegangen und guck dir das mal jetzt an, was hier passiert ist. Die waren kurz davor, ihn zu steinigen. Was macht er? Er zieht sich zurück und in der Bibel steht, er lässt sich von Gott wieder aufbauen. Das können wir nicht selber. Weißt du, wir können es versuchen aus eigener Kraft, aber das ist so schlecht. Und David, steht in der Bibel, David stärkte sich in dem Herrn und dann konnte er was sagen und dann ging es weiter. Okay, nicht vergessen, stark werden durch seine Kraft, durch die Verbindung mit ihm, durch die Beziehung mit ihm. Epheser 6, 11 bis 12. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die die Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Also wenn wir den Urtext betrachten von diesem legt an, dann steht da tatsächlich sich vertiefen oder sich vertraut machen oder sogar einsinken. Und das finde ich so im Kampf irgendwie schon witzig, ne? Also eigentlich hätte man jetzt erwartet, so irgendwas Bewegendes oder Starkes oder was auch immer, aber eigentlich heißt es, vertief dich da drin, mach dich vertraut mit all den Sachen oder sinke sogar darin ein, sinke ein. Es ist nicht so ein flüchtiges, okay, hier ist die Waffenrüstung, zack, 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 ich ziehe sie an und ich bin fertig. Das ist damit nicht gemeint, sondern ich mache mich damit vertraut. Also wenn Alex irgendwie ein neues Werkzeug bekommt, dann guckt er erstmal, oder ich denke mal jeder von uns, wenn er etwas Neues bekommt an Werkzeugen oder so, eigentlich ist es ja so, oder sollte das so sein, ich schaue mir das erstmal an, gucke mir vielleicht die Bedienungsanleitung an. Also als ich meinen neuen Thermomix bekommen habe, der jetzt viel moderner ist, du schaust dann ganz nett, ganz normal, okay, wie funktioniert das Ding, wo muss ich was draufdrücken, ich möchte ja nichts kaputt machen, wie komme ich da am schnellsten rein, wie bediene ich das Ding, versteht ihr das? Also wenn ich etwas vor mir habe, dann versuche ich mich damit vertraut zu machen, ich versuche das kennenzulernen, wie funktioniert das, wie kann ich das anwenden, wie kann ich den besten Nutzen aus dem herausziehen, wofür das Ding da ist, stimmt's? Und so sollte das bei der Waffenrüstung sein. Ich schnapp mir das nicht irgendwie in Panik und versuche mir das irgendwie aufzuzwängen, sondern ich schaue mir das an und denke, okay, da ist der Helm, so sieht er aus, so kann ich ihn benutzen, so setze ich den auf, okay, er schützt dies und jenes. Das ist ein Prozess, den wir gehen können, uns immer wieder damit zu befassen und am besten auch nicht wieder auszuziehen und zu vergessen, oh, ich weiß jetzt alles, so, ich bin da jetzt ein Experte und zack, fertig, sondern ich schaue da immer wieder mal drauf, sitzt es noch richtig, passt es mir noch? Ich beschäftige mich damit, ich befasse mich damit. Was sind die Angriffe des Teufels? Gibt es die überhaupt? Können wir Christen die haben? Das ist immer wieder so eine Frage. Fakt ist, die geistliche Welt ist real, stimmt's? Und wer nicht daran glaubt, der tut mir einfach leid, weil es gibt Dinge, die wir sehen, natürlich. Ne? Wir sehen uns, wir können miteinander kommunizieren, das ist völlig normal. Aber genauso gibt es Dinge, die wir nicht sehen, die aber genauso real sind. Und das ist die geistliche Welt. Es gibt Engel, von denen wir gerade gesungen haben. Es gibt den Feind, den Teufel. Und es gibt seine Engel, die heißen Dämonen. Und diese Welt ist genauso real. Und es gibt diesen Feind, der uns einfach nicht mag und uns vernichten möchte. Wie sind seine Angriffe zum Beispiel? Lüge, das ist so, finde ich, das Gängigste überhaupt. Und in Johannes 8,44 steht, im Satan, Teufel, Feind, wie du den auch immer nennen magst, da ist keine Wahrheit. Er ist der Vater der Lüge. Also alles, was eine Lüge ist, hat einen Ursprung in ihm. Und da sind Lügen zum Beispiel über unsere Identität, dass wir nicht glauben, wer wir sind in Christus, dass wir immer wieder denken, wir sind ein Opfer unserer Umstände, wir sind so schwach und er ist so stark und wir müssen immer sündigen, weil wir ja so schwach sind. Und wir sind so krank, weil Gott uns nicht sieht, weil Gott uns nicht liebt, weil wir das verdient haben. Ich muss immer etwas tun, damit Gott mich liebt. Ich muss brav sein, fromm sein, damit ich in den Himmel komme. Kennt ihr dieses Gebet? Das Schlafgebet. Also es sind so Lügen, die immer wieder auftauchen. Und das ist so seine Art, uns zu schwächen, weil wenn wir wirklich glauben, wir sind schwach und wir sind nur Opfer und wir sind ja so arm dran, wie treten wir dann auf? Genau so, stimmt's? Aber wenn ich weiß, ich fühle mich vielleicht so, aber Gott in mir ist ganz anders, dann sieht das anders aus. Lügen über Gott, der uns ständig bestrafen will, der immer aufpasst, wenn wir einen Fehler machen und Böses tun, dann gibt's gleich eine Bestrafung. Oder was heute auch so modern ist an Lüge, Gott, der liberal ist, Gott, der alles erlaubt, Gott, dem es egal ist, ob du jetzt deine Frau betrügst, ob du Steuern hinterziehst. Kennt ihr das? So Gott, der so dein Freund ist, Gott, der liebt und dem das nichts ausmacht, wenn du lebst, wie du leben willst. Das ist auch eine Lüge. Er verdreht gerne Gottes Wort, so wie es ihm gerade passt, der Feind. Das kann er auch ganz gut. Benutzt es, um uns zu verwirren. Das hat aber Jesus ganz klar gemacht, als er ihn versucht hat. Seht Zweifel, wie bei Adam und Eva, ne? Hat Gott wirklich gesagt? Und es sind so Strategien des Feindes, wo er immer wieder versucht, uns abzulenken. Er ist auch ein Mörder, Johannes 8,44. Er ist von Anbeginn ein Mörder. Und 1. Petrus 5,8 steht, er ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und schaut, wen er verschlingen kann. Das, was Gott wieder lebendig gemacht hat, also wenn wir von Neuem geboren wurden, Jakob, danke für das Wort, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur durch Jesus, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Und da ist eine Neugeburt passiert in unserem Herzen, da ist etwas Neues entstanden und er hasst es. Und sein Blick geht darauf, um dieses Neue, zum Leben Erweckte, natürlich sofort abzutöten, je schneller, desto besser. Unsere Berufung, die Gott in unser Leben gesetzt gesetzt hat, das sofort irgendwie wegzunehmen, abzutreiben. Versuchungen tatsächlich. Und leider hört man das ja immer wieder auch in unseren christlichen Kreisen, in unseren Pastoren- und Leiterkreisen, durch Macht, dass Menschen sich die Macht selber nehmen, also nicht die, die Gott ihm, also wenn Gott zum Beispiel sagt, hey, ich rufe dich zum Apostel, du bist zum Apostel berufen, aber das stimmt vielleicht, aber manchmal muss unser Herz reifen, unser Charakter reifen und Gott hat seine Zeit und seinen Plan für unser Leben. Aber wenn wir zu schnell aus eigener Kraft uns diese Position und diese Macht oder all das, was er uns versprochen hat, nehmen, das kann einfach daneben laufen. Geld natürlich, wenn er uns mit Geld lockt, ne? Angebote von Menschen, die uns Geld geben, die aber dafür was anderes verlangen. Lust, viele Pastoren verfallen in sexuelle Sünden, nicht nur Pastoren, ich meine normale Menschen, aber dann wird das halt so aufgebauscht, man hört es immer wieder. Der Feind versucht zu töten, immer zu töten, das, was Gott uns gegeben hat. Versucht uns vom Glauben, vom Nachfolgen, von den wunderbaren Plänen Gottes abzubringen, von Jesus und natürlich dann auch letztendlich vom Ziel. Und Paulus sagt, hey, Menschen, die sind nicht euer Feind, nicht Menschen sind euer Feind, sondern es ist was ganz anderes. Und wenn wir anfangen, Menschen anzugreifen, zu beschimpfen, über sie zu lästern, über sie zu was auch immer, dann haben wir das nicht verstanden, dann haben wir den Kampf nicht verstanden. Es ist nicht die Regierung, also nicht die Menschen, die da regieren, vielleicht schuld, sondern die Macht, die dahinter ist. Es ist nicht der Lehrer deines Kindes schuld und dein Feind, sondern es ist vielleicht was anderes dahinter. Es ist nicht dein ungläubiger Mann, der jetzt dein Feind ist, der nicht den Wegen Gottes folgt, sondern es ist die Macht, die dahinter ist. Sehe die Menschen, wir sollten die Menschen nicht als Feind sehen. Unsere Kinder vielleicht, die nicht gehorchen, die noch nicht mit dem Herrn gehen, die uns manchmal zu verzweifeln bringen. Das sind nicht unsere Feinde. Menschen sind niemals unsere Feinde. Das ist eben auf einer ganz anderen Ebene, auf der geistlichen Ebene. Und natürlich benutzt der Feind manchmal Menschen, wenn wir dazu Ja sagen. Aber irgendwie sollten wir lernen, immer zu trennen, was da gerade los ist. Und der Kampf, der findet eigentlich täglich statt. Also es geht immer ein Kampf um unser Herz. Ne? Wem glaube ich? Wem vertraue ich? An wen halte ich mich fest? Wo zehre ich meine Kraft her? Lasse ich mich ablenken oder bin ich da einfach fest dabei? Und es geht natürlich auch um Territorien. Paulus sagt, es sind Mächte, die hier auf der Erde sind, die versuchen uns abzulenken, aber es sind auch Mächte in der Himmelswelt. Und Paulus schreibt selber zum Beispiel, dass er im dritten Himmel war. Der dritte Himmel ist der Ort, wo Gott selber ist. Also gibt es auch irgendwie den zweiten und ersten Himmel. Und Bibellehrer sagen, dass im zweiten Himmel, also in der Zwischenwelt, sage ich mal, zwischen Erde und Himmel, da tobt der mächtige Kampf der Engel und der Dämonen. Und da geht es tatsächlich um Territorium. Welchen Bereich kann ich für mich beanspruchen? Wo kann ich meine Agenda und meine Werte reinlegen? Sind es Gottes Werte oder sind es die Werte des Teufels? Und dieser Kampf ist genauso real und manchmal auch sehr, sehr spürbar für uns da. Und Paulus sagt, hey, guckt einfach, dass ihr komplett gerüstet seid. Und dann braucht ihr eigentlich keine Angst zu haben. Das verdeutlicht uns der nächste Vers. Und zwar geht es um, genau, Epheser 6, 13. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Oder andere Übersetzungen sagen, wenn ihr den besiegt habt oder den Feind überwältigt habt. Und wie in Vers 11 sagt Paulus, das ist total wichtig, dass wir die ganze Waffenrüstung nehmen, dass wir uns mit der ganzen Waffenrüstung beschäftigen. Nicht nur ein Teil davon, nicht nur mein Lieblingsstück, also ich liebe das Schwert, ne, und ich kümmere mich einfach nur um das Schwert. Er sagt, nein, nimm die vollständige Waffenrüstung oder nimm die ganze Waffenrüstung, guck, dass du komplett geschützt bist und sieh zu, dass da keine Lücke drin ist. Nimm dir nicht einfach so ein Lieblingsstück heraus, sondern guck, dass du das Ganze hast. Und dann sagt er, hey, wenn ihr den Kampf gewonnen habt, er geht davon aus, dass wir das schaffen. Das ist für ihn keine Frage. Er sagt nicht, oh Mann, wenn ihr dann so viel trainiert habt und wenn ihr dann 10 Jahre mit Christus unterwegs seid oder wenn ihr zur Leiterschaft gesegnet wurdet. Nein, legt sie an, legt sie komplett an. Wenn es soweit ist und du musst standhaft bleiben, dann wirst du das gewinnen, weil das nicht mein Kampf ist. Stimmt's? Ich bleibe einfach nur im Glauben stehen. Ich halte mich an Jesus, an das, was er gesagt hat. Und der Rest ist eigentlich seine Sache. Und Jesus hat das so gut gesagt in Johannes 16, 11. Er sagt, das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Das ist der. Er wird irgendwann mal nochmal vollständig, klar. Aber eigentlich durch den Tod und die Auferstehung von Jesus ist das schon gerichtet. Und Paulus schreibt das in fast jedem seiner Briefe, der Feind ist besiegt. Ihr seid Überwinder. Jesus hat überwunden. Er hat den Feind im Triumphzug mit sich geschleppt. Es gibt so viele Verse, wo Paulus immer wieder sagt, Leute, ihr müsst keine Angst haben, der Feind ist besiegt. Und gib ihm nicht so viel Macht in deinen Gedanken, in deinem Glauben. Die steht ihm nicht zu. Okay, er versucht immer wieder. Er versucht immer wieder, dich davon abzubringen. Aber weißt du was? Wenn du ihm keine Macht gibst, wenn du ihm keine Plattform gibst, dann kann er das nicht. Weil er eigentlich, sein Urteil ist schon gesprochen. Und sein Ende ist schon besiegelt. Da ist ein Siegel drauf. Okay, was ist denn jetzt die Kampfrüstung? Machst du bitte das Bild, Thomas? Ja, genau. Jetzt im Schnellverfahren. Also ich habe mal ein bisschen geguckt, wie die Leute über die Waffenrüstung predigen. Eigentlich ist für jedes Teil eine Predigt gedacht. Wie man das erstmal einfach, ihr seid ja schon ein bisschen erfahrener, ein bisschen länger dabei, man ist einfach im Schnellverfahren, okay? So sieht es aus. Also, wo ist eins? Gurt der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Schuhe der Bereitschaft, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes und das siebte ist nochmal wachsam im Gebet. Los geht's, Epheser 6, 14. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Brustpanzer der Gerechtigkeit umgibt. Also für uns ist der Gürtel, finde ich, heutzutage eher ein Schmuckstück. Stimmt's? Also so nötig hätten wir den jetzt auch nicht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn jemand ohne Gürtel mal rausgeht. Es wäre jetzt nicht so tragisch. Aber zu der Zeit sah es eben anders aus. Der Gürtel war ja wohl wichtig, weil er die ganzen, also Unterkleid, Oberkleid, Tunika, was auch immer man so für Sachen dazu sagt, festgehalten hat. Das war, also Paulus hatte ja ein Bild von dem römischen Soldaten vor sich und die hatten ja auch so Kleidchen an und also der Gürtel war schon wichtig. Der hat das Ganze festgehalten und er war breit und aus Leder, der war fest, das war ein gutes Material und er hat aber auch hier die Bauchorgane geschützt und das war bei den Römern jetzt nicht so wichtig, weil die ein etwas kürzeres Kleidchen hatten, die konnten schon laufen. Aber zum Beispiel bei den Hebräern war es schon wichtig, dass sie die langen Kleider auch mal ein bisschen hochbinden konnten, zum Gehen und sich zum Bewegen. Also ein Gürtel war einfach das, was das Ganze so zusammenhält. Der Teufel, der versucht uns das wegzunehmen. Durch die Lügen habe ich ja vorhin schon erzählt, aber Jesus sagt über sich, Johannes 14,6, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und manchmal kommen immer wieder, kennen wir ja so Angriffe auf uns, aber wenn wir mit der Wahrheit umgürtelt ist, wenn Jesus selber, die Wahrheit, uns komplett umgibt, unser Schutz ist, das, was wir glauben, was wir wissen, dem wir vertrauen, die Grundlage, das Fundament, wenn er das alles zusammenhält in uns, dann sind wir eigentlich gut geschützt und gut gesichert. Und dann sagt Paulus sofort, und der Brustpanzer, ja, der Gerechtigkeit, das ist das, was unser Herz schützt. Brustpanzer ist aus Metall, es ist um die Brust herum, meistens vorne, es gibt auch welche mit hinten, aber es ist der Bereich des Herzens, wo unser Gewissen herrscht, wo auch die Zweifel manchmal kommen, der Unglaube, Lügen des Feindes, wo Spott, wo Scham, wo Anklage oft stattfindet, Unversöhnung und Verbitterung von Menschen, aber auch manchmal von Gott. Warst du schon mal von Gott enttäuscht? Ganz ehrlich, ich lese mir die Psalmen von David und ich weiß, dass er manchmal von Gott enttäuscht war. Und ich weiß, dass ich auch schon mal von Gott enttäuscht war, wo ich gesagt habe, Gott, ich habe so oft gebetet. Warum passiert das nicht? Und ich merke einfach, wie eine Enttäuschung hochkommt. Und es fühlt sich doof an, es fühlt sich schrecklich an. Und man möchte das eigentlich nicht, weil man weiß, dass es nicht richtig ist. Und trotzdem ist das Gefühl da. Und dann kann man sagen, nein Gott, du bist meine Gerechtigkeit. Du hast mich gerecht gesprochen. Und auch wenn der Feind kommt mit so, du bist nicht gut genug, du hast Fehler gemacht und hol die alten Sachen wieder hoch. Oder was auch immer, du wirst niemals gesund. Schau mal, wie viele Jahre du schon die Diagnose hast. Und guck mal, anstatt dass es besser wird, wird es immer schlechter. Oder guck mal, wie lange du schon für das Kind betest und das ist immer noch in der Welt. Also all das, was unser Herz wirklich schwer machen kann, traurig machen kann, da kann man sagen, Gott, du hast mich gerecht gesprochen. Und auch wenn es ich im Moment nicht sehe, auch wenn sich das im Moment wirklich anders anfühlt, aber Gott, du hast mich gerecht gesprochen. 2. Korinther 5,21, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn gerecht werden können, damit wir durch Gottes Gerechtigkeit frei werden oder durch Gottes Gerechtigkeit, zu Gottes Gerechtigkeit werden. Genau. Und immer wieder zu sagen, okay, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerecht gesprochen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dafür ist es wichtig, deswegen hat Paulus gesagt, hey, beschäftigt euch damit. Guckt, dass ihr im Wort Gottes bleibt. Das ist, also wenn der Angriff kommt und ich habe keine Ahnung, was Gott gesagt hat, was Gott über mein Leben, über mein Herz, über mich gesagt hat, dann ist es schwierig, ne, an die Wahrheit zu glauben. Deswegen immer wieder zu gucken, okay Gott, was sagst du denn? Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Epheser 6,15. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, denn die den Frieden mit Gott verkünden. Genau, die Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkünden. Es gibt Menschen, die verkünden so gerne das Gericht, ne? Wenn wir nicht das tun, wenn wir unsere Knie nicht vor Gott beugen, dann werden wir Krankheiten erleben, das erleben und das erleben. Es ist vielleicht in Ordnung, aber hier sagt Paulus auch selber in ganz kurz 2. Korinther 5,19, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selber und rechnet den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung. Wir leben jetzt noch in der Gnadenzeit, in der Versöhnungszeit, wo Christus uns mit Gott versöhnt hat. Und unsere Botschaft sollte die Botschaft des Friedens sein. Gott hat Frieden gemacht zwischen uns, Jesus hat Frieden gemacht zwischen uns und Gott, stimmt's? Das Gericht kommt später und das stimmt, ne? Aber im Moment sollte unsere Botschaft der Versöhnung und des Friedens sein. Jesaja 52, 7. Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, die eine gute Botschaft von Freude und von Frieden und Rettung bringen. Jesus kam zu uns auf die Erde, weil er uns so sehr liebt und er gab sein Leben für uns, damit wir frei sind für Gott. Und das ist die Botschaft, die wir haben, was anderes erstmal nicht. Ja, es wird ein Gericht kommen und ja, jeder Mensch wird gerichtet. Aber im Moment ist es die Botschaft der Gnade, Gott hat Frieden mit uns durch Jesus. Jesaja 61, 1, denn der Herr hat mich gesalbt, um die Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Und wir haben eine gute Botschaft. Paulus sagt es immer wieder, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine gute Botschaft. Es ist etwas Gutes und was Positives. Die gute Nachricht, die wir gebrauchen können und die wir benutzen können, die Menschen zu erzählen. Und dafür sollten wir bereit sein. Epheser 6, 16. Denn den Glauben, setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Also wenn wir uns den Gürtel betrachten, also Brustpanzer und Schuhe, und Helm, das sind eher so Dinge, die man so festschnallt, festmacht am Körper. Die sind etwas stabiler und fester. Aber ein Schild, ich habe mir jetzt die Bilder angeguckt von den Römern, also den alten Römern. Ihre Schilder waren ziemlich groß, da gehe ich gleich nochmal drauf. Aber für mich hat ein Römer oder auch ein Soldat ein kleineres Schild, was etwas beweglich ist. Also für mich ist es so etwas... Was ich bewegen kann. Also ich muss schon nach vorne schauen, vorausschauend sein und sehen, okay, wo kommen die Pfeile her, damit ich sie abwehren kann. Also ich stehe nicht einfach nur bewegungslos da und warte ab, bis mich was trifft oder ich schütze nur einen Bereich, keine Ahnung, sondern es ist etwas Aktives, auch von meiner Seite her. Ich muss schauen, okay, da ist es gerade dran vielleicht und in die Richtung könnte ich mein Schild halten. Und so habe ich das mit dem Glauben irgendwie in Verbindung gebracht. Alex hat das letzte Woche in der Predigt gesagt, der Glaube sollte auch etwas sein, was uns bewegt. Stimmt? In Hebräer steht, ganz kurz, Hebräer 11,1, der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, dass sich das erfüllt und die Überzeugung, dass das, was wir nicht sehen, existiert. Wenn Gott uns Dinge versprochen hat und verheißen hat und die wir, also wir sehen die noch nicht, zum Beispiel eine Heilung. Ich bin krank und Gott hat mir zugesprochen, hey, ich werde dich gesund machen oder ich habe dich gesund gemacht. Aber im Moment sehe ich das einfach nicht. Also sollte ich jetzt nicht einfach nur da stehen und warten, bis etwas kommt, sondern ich könnte aktiv werden. Ich könnte mein Schild des Glaubens nehmen und sagen, okay, ich sehe das noch nicht, aber ich weiß, Gott, du hast es versprochen. Ich nehme das Abendmahl zum Beispiel ein, das ist ein aktiver Akt. Ich nehme das Abendmahl ein, weil ich mich daran erinnern will, Gott, du hast dein Körper und dein Blut fließen lassen, dein Körper zerschlagen lassen für mich, damit ich gesund bin. Oder, obwohl ich vielleicht selber noch nicht gesund bin, gehe ich auf andere zu, die krank sind und fange an, für sie zu beten um Heilung, weil ich weiß, auch wenn ich das noch nicht erlebt habe, Gott ist mächtig genug, andere zu heilen. Stimmt's? Auch wenn ich vielleicht einen Moment warten muss, ich weiß, Gott kann es tun und ich mache aktive Schritte darauf, weil ich glaube, dass das, was in seinem Wort wahr ist und ich bewege mich dahin und ich versuche, meine Zweifel unter sein Wort zu bringen, unter das Schutzschild zu bringen und zu sagen, Gott, ich wehre meine Zweifel ab, ich wehre das, was von dem Feind kommt, ab, aber ich bewege mich im Glauben, weil ich weiß, dass dir alles möglich ist. Und was ich bei den Römern, bei den alten Römern gelernt habe, das finde ich richtig cool, das ist die Schildkrötenformation. Und die ist richtig cool, weißt du, weil Du bist da nicht alleine, sondern du hast ein Team um dich. Und alle zusammen stehen beieinander, eng beieinander. Und du kannst so viel geschützter vorwärts gehen. Und gut, die Flanken beachten wir jetzt. Die sind ein bisschen ungeschützt. Aber du kannst zum Beispiel auf eine Mauer, auf ein Tor zugehen, viel effektiver, als wenn du alleine bist oder wenn da einfach ganz viel Abstand um dich herum ist. Und heute Morgen, Leute, habe ich das erlebt. Ich kam hierher und wir hatten einfach in der Familie eine Situation, die schwierig war. Aber ich hatte Leute um mich herum, die haben sich aufgestellt und die haben für mich gebetet, die haben mitgetragen, die waren da. Und das ist wirklich, wirklich wertvoll, wenn wir das haben, wenn wir es nicht alleine schaffen. Manchmal ist der Druck so hoch oder manchmal haben wir vielleicht einfach nicht aufgepasst, was ja auch passieren kann, dass wir es nicht hätten kommen sehen. Und dann ist es passiert, der Angriff ist da und wir sind vielleicht verwundet worden und liegen da und sind verletzt. Und weißt du, wie gut es ist, wenn wir jemanden haben, der sich um uns herum stellt und sagt, weißt du was, wir sind in dieser Zeit für dich da und wir helfen dir und wir stehen da und wir schützen dich so lange, bis du wieder so weit bist, selber aufzustehen. Wie cool ist das denn? Also Leute, scheut euch nicht, Menschen zu fragen, die einfach für euch diese Schildkrötenformation bilden und die für euch mitbeten, mittragen und euch in dieser Zeit, wo ihr einfach schwach seid, schützen, unterstützen. Epheser 6, 17. Setzt den Helm eurer Rettung auf oder des Heils und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Der Helm schützt unseren Kopf, unsere Gedanken. Und ich habe schon so viel über Gedanken gesagt, die immer wieder kommen, die der Feind immer wieder benutzt, um uns zu zerstören, zu schwächen, zu verunsichern. Gerade im Internet, finde ich, also wenn man noch nicht so fest im Glauben ist, es gibt so viele Meinungen und so viele Lehren und so viele Sachen. Und wenn du noch nicht fest im Wort Gottes stehst, dann wird man verunsichert. Ich weiß, wir hatten in Wilhelmshaven viele junge Leute, die von überall kamen, um zu studieren. Und dann hast du wirklich viel gehört. Dann haben manche gesagt, nee, ich glaube nicht an die Hölle, weil Gott ist Liebe. Oder Zungensprache ist vom Teufel. Es gibt einfach so viele Meinungen, die sie hören, die sie annehmen, die sie vielleicht auch von zu Hause mitbekommen haben. Und dann hören die was anderes und sind einfach verunsichert. Was ja auch normal ist. Du weißt dann nicht mehr, was richtig und falsch ist, gerade wenn du jung bist. Und Gott und Paulus sagt, hey, setzt ein Schirm des Helm des Heils, des Glaubens auf, du bist gerecht, du bist gerettet. Und auch wenn du noch nicht alles verstehst und auch wenn du Zweifel hast, weißt du was? Du bist geheilt, du bist heil, du bist heilig gesprochen, du bist gerecht gesprochen, du bist gerettet, weil Jesus für dich starb. Manche haben immer noch Zweifel, ob die tatsächlich in den Himmel kommen eines Tages, obwohl sie mit Jesus leben, obwohl sie sich bemühen, mit Gott zu leben. Aber wenn du sie fragst, bist du dir sicher, dass du eines Tages bei Jesus bist? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Und das finde ich so traurig. Und dann denke ich so, oh Mann, setz doch den Helm des Heils auf, bitte. Jesus starb für dich. Und wenn du das glaubst und angenommen hast, dann bist du gerettet. Dann bist du gerettet. Und das Schwert, endlich mal können wir kämpfen. Und Leute, aber ich habe manchmal so Probleme, kennt ihr diese T-Shirts und Bilder? Also bei uns Frauen, wenn man in einem Gebetsteam war, dann hat man das ganz oft. So Frauen mit Muskeln und Rüstung an und Schwert, ne, so Gebetskämpfer. Verstehe ich ein bisschen, aber ich habe da so ein bisschen Probleme mit, weil ich denke so, wir gehen doch nicht in den Kampf und zerhacken da jetzt jemand, sondern unser Kampf ist eigentlich, stehen zu bleiben, im Glauben, das, was Gott uns gesagt und versprochen hat. Und wir kämpfen womit? Unser Schwert. Und das ist das Wort Gottes. Und das ist auch nicht einfach, ich hau drauf los, Also es gibt Training, stimmt's? Wenn ich ein Schwert habe, dann sollte ich vorher trainieren, damit umzugehen, weil ich kann dann schon viel Schaden anrichten. Ich kann mich auch selber verletzen, wenn das schief läuft. Also manchmal kann man wirklich mit dem Wort Gottes Leute verletzen. Falsch verletzen. Und zwar nicht den Feind, sondern Menschen. Weil man damit so doof umgeht. Ohne Liebe, ohne Feingefühl, ohne Glauben vielleicht. Deswegen, lass uns lernen, mit dem Schwert umzugehen. Lass uns von Jesus lernen, wie er das gemacht hat in seiner Versuchung. Lass uns vom Heiligen Geist inspirieren, welches Wort gerade dran ist, entweder für mich oder für andere. Und der Heilige Geist stellt sich dazu und das finde ich so cool. Ich war letztens auch wieder so verzweifelt am Beten. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, mach ein altes Tagebuch auf. Das habe ich aufgemacht. Und dann war da eigentlich so, kennt ihr diese Briefe von Jesus, ne? Du bist mein, oder von Gott so, du bist mein geliebtes Kind und hier und da. Und das war so eine ähnliche Karte oder was es war. Und dann stand da ein Vers drauf, den ich eigentlich schon so oft gelesen habe, aber es war einfach allgemein. Aber in diesem Moment wusste ich, Gott spricht. Das ist jetzt sein Schwert. Und das war einfach nur ein Vers aus Apostelgeschichte 16, 31, wo Paulus und Silas aus dem Gefängnis befreit werden von dem Engel. Und der Gefängnisaufseher will sich eigentlich umbringen. Und dann sagt Paulus und Silas zu ihm, nein, tu das nicht, wir sind alle hier. Und dann sagt der Gefängnisaufseher, was soll ich denn machen? Oder was soll ich tun? Oder wie geht's jetzt weiter? Und Paulus und Silas sagen, weißt du was? Wenn du an Jesus glaubst, dann werden alle, die in deinem Haus sind, gerettet werden. Und ich wusste in dem Moment, okay, es ist alles gut. Eigentlich ist es ja so, dass dieses Wort an den Gefängnisaufseher kam. Aber der Heilige Geist benutzt es manchmal als ein Schwert, ganz richtig in die Situation passend, dass ich weiß, okay, das ist für mich und damit kann ich arbeiten. Ich weiß, Gott, wenn ich an dich glaube, wenn ich an dir festhalte, wenn ich einfach mit dir lebe, dann werden die, die in meinem Haus sind, gerettet werden. Und das ist das, wo ich stehen bleiben muss, wo ich mich festhalten kann. Das ist das, wo ich immer wieder in den Feind sagen kann, hey, weißt du was? Das hat Gott mir versprochen. Okay, ich bin vielleicht ängstlich und ich bin vielleicht sorgenvoll, aber weißt du was? Das ist das, was Gott mir versprochen hat. Und da bleibe ich jetzt stehen, bis es passiert. Und das ist, finde ich, die Kunst, manchmal einfach herauszuhören, Heiliger Geist, was ist für mich? Was ist für mich? Und das, was für mich richtig ist in dem Moment, ne, wenn ich in einer Situation stehe und ich spüre, der Feind versucht mich zu verunsichern und Gott gibt mir ein Wort, ein passendes für meine Situation, dann kann es aber nicht unbedingt für deine passen. Verstehst du das? Und deswegen ist es gut, wenn du selber herausfindest, was dein Wort ist für deine Situation. Ich kann dir eins zusprechen, vielleicht, ich kann ja auch hören, Gott, was hast du zum Beispiel für Daniel, ne? Und das ist wichtig und wertvoll, aber eigentlich ist es doch gut, wenn Daniel für sich selber hört, ne? Wenn jeder sagt, hey, ich stehe in dieser Situation und ich spüre die Attacke, Gott, was hast du, womit kann ich kämpfen? Was ist jetzt mein Ding? Was ist für meine Situation jetzt? Und dann benutzt es auch. Und für die anderen genauso. Also wenn das mein Vers ist, dann frage ich natürlich für Nelly, was sie für einen bekommt. Ich kann nicht mein Vers einfach allgemein für alle nehmen. Also es gibt Verheißungen von Gott, die sind für alle gültig. Das ist klar, ne? Dass er uns zum Beispiel niemals verlassen wird, dass er uns liebt, das ist klar. Aber es gibt manchmal so Verse, die sind aus dem Kontext herausgenommen und die kann ich nicht einfach als eine Lehre dahinstellen und sagen, es ist allgemein gültig. Versteht ihr das? Also mit dem Schwert umzugehen, braucht es manchmal ein Feingefühl und vor allem den Heiligen Geist, Schwert des Geistes, ne? Sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Was ist gerade dran? Und der Abschluss, Epheser 6, 18, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. In Amerika gibt es neuerdings einen Sportwettbewerb. Vergessen, wie das heißt, aber es ist jetzt ziemlich neu. Und da darf man, oder das ist sogar gewünscht, dass man mit Doping antreten darf. Ne? Also es ist halt ein Wettbewerb. Unter ärztlicher Aufsicht darfst du dich dopen und dann trittst du diesen Wettbewerb an. Es geht halt um Weltrekorde, natürlich auch um Dinge zu verkaufen und so. Und das ist etwas, du machst etwas, aber nicht richtig aus eigener Kraft. Ne? Das ist, du wirst ja ein bisschen gepusht. Sehr ungesund, würde ich sagen. Aber wir werden gepusht vom Heiligen Geist. Und das ist, also, das ist gesünder, stärker und es hat einfach mehr Auswirkung. Beten in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Kennst du das, dass du manchmal noch nicht mal beten kannst? Dass du, also, dann hat der Feind es so geschafft, so eine Hoffnungslosigkeit oder so eine Verzweiflung in einem groß zu machen, dass man noch nicht mal schafft zu beten. Und das, also ich habe das schon mehrmals erlebt und ich bin dann so dankbar für den Heiligen Geist. Paulus sagt das ja auch, wenn du nicht mehr beten kannst, dann wird er für dich eintreten. Wenn du keine Worte mehr findest, wenn dein Herz so schwer ist und du kein Wort mehr rausbringst oder all die Hoffnung einfach weg ist, dann frag den Heiligen Geist und bete. Und dann fließt es. Und manchmal ist es einfach nur ein Schluchzen oder ein Weinen. Aber er tritt für dich ein. Er übernimmt es dann, wenn du nicht mehr kannst. Und dann schaffst du das tatsächlich, in jeder Situation zu beten, weil du das nicht produzieren musst. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Wachsam zu sein, das ist so ein ja, wie bleibt man wachsam? Eigentlich nur, wenn du doch in ihm bleibst. Ne? Du kannst dich, manchmal bist du so müde und versuchst dich wach zu halten, körperlich und geistlich, aber das ist echt schwer. Aber ich glaube, das Gebet ist eine der stärksten Waffen, wach zu bleiben. Wenn ich bete und vor allem für andere bete, finde ich, hält es mich wach. Ich glaube, Gebet ist sowieso die stärkste Waffe, die wir haben können, um wach zu bleiben, um geschützt zu werden, um das, was Gott uns gegeben hat, umzusetzen in unserem Leben, in dem, wo wir gerade stecken und um sogar anderen dienen zu können durch Gebet. Er sagt, betet du selber in deiner Situation, aber bete vor allem auch für andere. Hey, es ist, manchmal wird man so egoistisch im Gebet, ne? Oh Herr, segne mich und meine Kinder und hier und da. Aber er sagt, hey, es gibt noch andere Leute, die haben auch Probleme, die haben auch ihre Sachen. Bete für dich, das ist echt gut, bleib wach, aber bitte bete auch für andere. Dann wirst du noch wacher, weil der Geist Gottes dich bewegt. Das war jetzt wirklich ein Schnelldurchlauf in der Waffenrüstung Gottes. Es tut mir leid, dass es einfach so schnell gehen musste. Aber ich hoffe, du konntest einfach für dich was mitnehmen, das, was gerade dran ist. Was können wir lernen? Kurze Zusammenfassung. Werden wir vom Feind attackiert und versucht? Ja, ganz ehrlich, keiner ist davor geschützt. Keiner kann sagen, nee, ich nicht. Irgendwie geht es nicht. Jeder wird mal vom Feind attackiert und versucht. Und hat er die Macht und Autorität über dich? Nein, nur so viel, wie du sie ihm gibst. Stimmt's? Deswegen ist es gut zu wissen, es gibt etwas, was Gott uns gegeben hat. Es gibt die Waffenrüstung. Damit können wir uns befassen, beschäftigen, das können wir anlegen. Damit können wir trainieren und das ist ein Kampf des Glaubens, einfach stehen zu bleiben und immer wieder zu sagen, Gott, du hast es versprochen. Jakobus 4,7 zum Schluss. Genau, widersteht dem Teufel und er muss gehen. Bleib einfach stehen an dem, was Gott dir geschenkt hat und gegeben hat. Okay? Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns nicht irgendwie gewarnt hast, sondern dass du ganz klar sagst, hey, weißt du was, es werden Angriffe kommen, aber du bist geschützt. Du hast etwas, was ich dir an die Hand gebe. Du hast einfach Zeit, dich damit zu befassen, zu beschäftigen. Und weißt du was? Ich habe die Welt überwunden. Ich, Jesus, bin für dich gestorben. Ich bin für dich auferstanden. Ich habe den Feind, den Tod und die Sünde besiegt. Ich habe dem die Macht genommen. Und ich bin für dich. Und es kann sich niemand mir in den Weg stellen, also bist du geschützt durch mich. Danke, Jesus, dass deine Kraft in uns ist, dass wir uns nicht selber da jetzt irgendwie abmühen müssen und denken, wir packen es nicht, wir schaffen es nicht, sondern durch dich, Jesus, durch dich, durch deine Kraft ist alles möglich. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und du siehst hier jeden mit all den Sachen, die gerade so los sind. Und ich danke dir, dass du keinen von uns alleine lässt, dass du uns siehst, uns kennst und vor allem, dass du uns wirklich vertraust, dass wir den Kampf überstehen, dass wir als Sieger hervorgehen, weil du uns vorausgegangen bist. Amen.